I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films mit Martin. Hallo Martin.
Hallo Markus.
Und wieder unserem geschätzten Gast vom Sommer, Adrian.
Ja, hallo. Ich bin auch wieder dabei.
Ja, und mir, Markus. Und wir schauen uns heute einen Film an, den man wohl wahrlich zu Recht als Kultfilm bezeichnen kann, nämlich ganz stilecht zum Dezember, Die Feuerzangenbowle. Und Martin, du hast ihn dir ausgesucht. Warum?
Ja, vielen Dank, Markus. Ich wollte mit euch unbedingt Die Feuerzangenbowle aus dem Jahr 1944 schauen, weil ich es einfach faszinierend finde, dass aus dieser Zeit ein Kultfilm geblieben ist, der besonders zur Weihnachtszeit und Adventszeit immer wieder gerne auch im Fernsehen ausgestrahlt wird und von vielen Menschen geguckt wird. Und weil das so spannend ist, wollte ich heute mal mit euch in diesen Film hineinblicken und ihn natürlich auch hier jetzt in der Dezemberausgabe mit euch besprechen.
Ja, du sagst es ganz schön. Das ist nämlich auch tatsächlich unser erster Ausflug ins NS-Kino. Auch sicherlich ein Thema, über das wir mal reden werden heute.
Ja.
Auch wenn das sicherlich bei dem Film nicht so sehr zum Tragen kommt wie bei den meisten anderen Filmen aus der Zeit. Aber ist sicherlich auch ein Thema, über das wir reden sollten, meiner Meinung nach.
Ja, ich hätte noch eine kleine Anekdote zu dem Film, also aus meinem Leben, warum ich mich auch entschieden habe, mit euch wieder dabei zu sein bei dieser Folge. Und zwar muss ich sagen, ich habe den Film selbst erst sehr spät gesehen. Also es gibt ja vielleicht einige, die haben den schon, weiß ich nicht, gefühlt 100 Mal gesehen, immer ja oft auch an Weihnachten rum, um die Feiertage rum. Bei mir war es so, ich habe den also erst mit, denke ich mal, 17 oder 18 gesehen. Es war aber so, dass mein Opa also jahrelang immer erzählt hatte von einem Film, den er in seiner Jugend gesehen hatte. Und da hängen Schüler an ihrer Schule ein Schild auf dem halt steht, dass heute keine Schule ist. Und das fand er so unglaublich witzig. Und er hatte mir wirklich dann jahrelang diese Geschichte erzählt. Und dann war es halt so, dass ich auf einer Feier war mit Freunden, auf der auch Feuerzangenbowle getrunken wurde. Und dann wurde eben auch dieser Film geguckt. Und übrigens war Martin auch auf dieser Feier. Und da hatte ich dann plötzlich ein riesiges Aha-Erlebnis, weil plötzlich alles Sinn machte. Das war also der Film, von dem mein Opa immer gesprochen hatte. Und wir hatten ihm dann auch zum Geburtstag die DVD da geschenkt von der Feuerzangenbowle und jetzt zusammen geguckt. Hat sich unglaublich gefreut. Und ich fand das verrückt, dass also ihn diese Szene so geprägt hat, dass er sich über 60 Jahre lang, also später noch an diesen Film erinnern konnte. Also das fand ich echt unglaublich. Also deswegen habe ich da so einen persönlichen Bezug zu dem Film und finde ihn immer noch auch noch ganz, ganz toll.
Ja, das ist super. Ich würde auch da direkt an Markus weitergeben nochmal und fragen, Markus, wie denn so bei dir die Berührungspunkte mit diesem Film sind. Kannst du dich noch erinnern, wann und wo du den das erste Mal gesehen hast? Ich nehme mal an, nicht im Kino.
Nein, so alt bin ich nicht. Nee, keine Ahnung, Mitte 20 im Fernsehen, ARD-Ausstrahlung oder was das war. Also ich habe ihn jetzt auch nicht als Kind gesehen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei uns zu Hause über die Feiertage auch immer gearbeitet wurde. Mhm. Die Weihnachtszeit ja für uns auch eher eine Zeit ist, in der viel gearbeitet wurde. Dementsprechend gibt's diese Weihnachtsgucktradition nicht in der immensen Form bei uns. Und Feuerzangenbowle ist auch, glaube ich, jetzt was bei uns im Hause sowieso nicht so groß kommt. Hängt vielleicht auch ein Stück weit damit zusammen, dass bei mir zu Hause ja auch kein Akademikerhaushalt ist. Ne? Das ist ja auch noch mal so ein Thema, dass es, glaube ich, tendenziell auch eher in so Akademikerhaushalten geschätzt wird, weil es sich ja auch eher in diese Richtung oder an dieses Milieu wendet. Und ja, also ich habe da eigentlich keine emotionale Bindung zu dem Film.
Okay, ich denke, wir werden auch, sag ich mal, während des Films noch mehr darüber sprechen, warum dieser Film vielleicht ein Kultfilm geworden ist. Und ja, vielleicht bevor wir gleich starten, würde ich nochmal einmal ganz kurz auf die Steady-Seite von mir hinweisen, denn I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Wenn ihr unseren Podcast oder auch andere Produktionen von mir unterstützen wollt, dann geht auf martinbornemeyer.de. Dort findet ihr weitere Informationen und wir freuen uns über euren Beitrag.
Okay. Dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwas vorher zu regeln?
Nee, vielleicht nur noch die Info, dass wir die DVD schauen und eine Laufzeit von 1 Stunde, 32 Minuten und 47 Sekunden haben.
Und auf Deutsch schauen.
Ja, sehr guter Hinweis, ja.
Okay, also, ja, dann machen wir es wie immer. Wir zählen ein von 3 runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ein heiterer Film von Heinrich Spörl.
Ja, hier werden die Namen der Schauspieler wie in einer Litfaßsäule gedreht.
Ja, sieht man auch sehr schön tatsächlich.
Ja.
Karl Ettlinger, Albert Florath, Ewald Daub.
Auch schön Bautzen, schön, ne?
Ja,
ja. Heute würde man eher Szenenbild wahrscheinlich sagen.
Und die Spielleitung?
Mhm. Ja. Helmut Weiß.
Ja, und die künstlerische Gesamtleitung war Heinz Rühmann, obwohl es ja eigentlich das Regiedebüt von Helmut Weiß war. Also hatte da eigentlich wohl Rühmann die Fäden in der Hand.
Ja gut, Rühmann wird wahrscheinlich, also es ist ja im Prinzip Produzent mehr oder weniger, was er da ist. Und Rühmann war ja nun wirklich großer Topstar. Also von daher überrascht das jetzt nicht so sehr.
Wir sehen jetzt hier, wie die Feuerzangenbowle eingeschenkt wird, aber ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf die Tafel ganz zum Schluss des Vorspanns sozusagen hinweisen. Da stand ja drauf, dass der Film ein Loblied auf die Schule ist.
Ja, da frage ich mich auch, ob das vielleicht auch so ein Zugeständnis an die Zensur gewesen sein könnte, dass man den dadurch durchgekriegt hat mit so kleinen Details wie diesem.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine gute Frage, weil das war ja von vornherein nicht unbedingt klar, dass der Film freigegeben wird, weil man Angst hatte, dass die Autorität auch von Lehrkräften untergraben werden könnte. Aber bekanntlicherweise hat der Film sich dann doch durchgesetzt.
Ja gut, dafür hat man ja die Figur von Dr. Brett durchaus umgeschrieben.
Da kommen wir sich auch gleich nochmal zu.
Ja.
Ich wollte ganz kurz sagen, der Anfang, also diese Runde wirkt ja irgendwie auch sehr formell. Man weiß nicht genau, wie stehen die Herren zueinander. Es kam vorhin auch so eine leicht mysteriöse Musik, fand ich. Und erstmal als Zuschauer am Anfang, man weiß nicht so richtig, ne, was jetzt genau passieren wird. Und das Genre ist auch ganz unklar.
Das wirkt eher so wie der Rentnerstammtisch, der um das 5. Mitglied trauert, das jetzt gestorben ist.
Ja, und wir kennen den Film ja quasi als Weihnachtsfilm, aber wann wir hier jetzt genau sind, das ist gar nicht klar, oder?
Ja gut, Feuerzangenbowle ist jetzt kein Sommergetränk, ne?
Ja, würde ich auch annehmen.
Auch sehr schön, dass sich gerade der eine hier die Zigarre mit der Kerze angezündet hat.
Ja, das macht Pfeiffer aber gleich auch nochmal ganz anders mit dem.
Ja, aber ist vielleicht auch so ein bisschen, 44 Kriegszeit, Materialmangel.
Ah, ja. Hm.
Würde ich nicht ausschließen, dass das damit zu tun hat.
Mhm. Also die vier Herren hier, die schwelgen jetzt in Erinnerungen. Und das bereitet jetzt schon mal vor, wenn gleich Hans Pfeiffer kommt.
Ja.
Beziehungsweise da noch Dr. Johannes Pfeiffer.
Richtig.
Hier gerade schön über die Achse gesprungen, ne?
Mhm. Auch generell eine schöne Beleuchtung, ne?
Ja.
Ja.
Zum Klosterstübchen.
Genau. Und jetzt kommt natürlich der Dr. Johannes Pfeiffer mit einer Kutsche angefahren.
Also wir sind offenkundig, soll es irgendwann in der Vergangenheit spielen.
Mhm. Ja. Ja, also die Herren haben ihren separaten Saal. Das sieht man ganz gut im Hintergrund, ne, durch diese Scheibe da in der Tür, die da sehr laut am Lachen sind.
Und sehe ich das richtig, dass Pfeiffer der Einzige ist, der einen richtigen Zylinder hatte, wenn wir den Kleiderständer beobachten?
Ja, das kann schon durchaus sein.
Ja, wir erfahren, dass er am Theater arbeitet, Theaterstücke schreibt und auf einer Premiere war.
Er passt auch irgendwie so gar nicht in die Runde rein. Nee. Er wirkt ja...
Ja gut, er ist ja auch noch nüchtern, er kommt ja gerade erst von der
Premiere. Ja, aber ich meine auch so alterstechnisch, ne?
Mhm. Stimmt, er ist viel jünger, ja, das stimmt.
Suggeriert mir das gerade, dass der Typ ein Kind im Schulalter hat?
Ja, stimmt. Ja. Wenn ich abends zu viel Hummer gegessen habe, also merkt schon, dass es den fünf Herren finanziell recht gut geht.
Ja.
Aber Alter ist ja auch ein interessantes Thema eigentlich. Und da würde ich jetzt mal mit so einer These starten, dass dieses Experiment, was die gleich vorschlagen, nur funktioniert, weil wir sozusagen auch mit diesem Schwarz-Weiß-Film doch eine etwas Entfremdung haben und deshalb Alter nicht so gut einschätzen können, oder?
Ach, das ist doch so oder so Quatsch. Also sorry, aber kein erwachsener Mann kann sich in die Schule einschleichen.
Und jetzt schließt das Klosterstübchen und wir haben diese Schauspielerin, die hier dann doch irgendwie sehr übertrieben gekünstelt, also darum stolziert.
Ja. So, jetzt wird nochmal nachgeschenkt.
Es ist schon spät am Abend, ne, wenn die Klosterstübchen auch jetzt schon geschlossen hat. Die sind auch schon sehr angeheitert, also es ist schon...
Das ist genau das, was jeder in der Gastronomie liebt.
Ja, wenn die Gäste nicht gehen wollen, ne?
Ja.
Ja, man merkt aber, er ist immer noch irgendwie nicht wirklich in der Runde angekommen. Ne? Er wirkt so ein bisschen, ja, entfremdet.
Ja, er ist auch nicht distanziert, ne?
Ja, distanziert, ja. Ja, und auch jetzt zündet er sich wieder an der Kerze seine Zigarette an.
So, und die anderen alten Herren haben Mitleid jetzt mit Pfeiffer.
Obwohl mir fällt auch gerade ein, das spielt ja wahrscheinlich sogar vor der Erfindung der Streichhölzer, oder?
Ah.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wann sind die erfunden worden?
Oh, das weiß ich auch nicht. Jetzt auch schön, während die trinken, kommt diese Zufahrt und man merkt, dass so eine Schnapsidee entsteht.
Mm. Das nimmt man den auch ab, das ist wirklich toll geschauspielert, würde ich sagen. Das ist wirklich toll.
Ja, 1855 ist so das Streichholz, wie wir es heute kennen.
Ah, das hätte es dann wohl doch schon gegeben.
Er raucht auch noch mit einer Spitze.
So, jetzt schlagen sie Babenberg vor. Und da habe ich mir gedacht, ist das vielleicht eine Anspielung auf das Studio Babelsberg, in dem er gedreht wurde, in den Uferstudios Babelsberg, in der Nähe von in Potsdam.
Kann sein, aber kann natürlich auch einfach nur zufällig... eine Zeile aus dem Roman sein, ne? Das weiß man ja nicht.
Es ist nur aufgefallen, weil nämlich In einer anderen Version des Films, über das wir auch noch sprechen werden, heißt es nämlich nicht Babenberg, sondern Mittelsbach. Insofern könnte das, aber man weiß es nicht.
Also er hat was Besseres zu tun, als wochenlang in einem Kaff rumzusitzen.
Ja, und zwar erfahren wir, dass er der Verleger ist von Dr. Pfeiffer. Und der Verleger, der stiftet ihn wirklich dazu an, dass er das dann doch machen sollte. Mhm. Dass es ihm gut täte, weil er so viel geschrieben hat in letzter Zeit. Also doch ein sehr toller Verleger. Mhm.
Ja, und das ist ja jetzt schon schön vorweggenommen, so wie er sich am Ende sozusagen outet dann, mit Abitur und dem Doktorgrad und so weiter, den er sozusagen dann außer Tasche zieht.
Richtig. Dieses schöne hysterische Lachen von dem Herrn rechts ist auch wirklich toll.
Mhm. Schöne Bildkomposition auch gerade eben gewesen mit Rühmann in der Mitte. Mhm.
Das ist natürlich auch mal ein Satz, ne? Wenn der 1944 fürs Kino produziert wird. Ich hatte schon immer mal vor, was Irrsinniges zu tun.
Ja.
Und auch schön, diese
Schnitt.
Ja, diese Wandlung, ne?
Ja, es ist ganz toll jetzt hier im Spiegelbild, ne, in seiner Zigarettenschachtel. Mhm. Wirklich toll.
Ja, und ich glaube, das ist so nochmal diese Theorie, die ich eben angesprochen habe, diese Wandlung. Mhm. Ich glaube, die wird man mit einem heutigen Film wahrscheinlich gar nicht so hinbekommen. Aber durch diese Distanziertheit, diese Verfremdung, halt durch dieses Schwarz-Weiß, verspielt sich der Altersunterschied ziemlich gut.
Finde ich überhaupt nicht.
Aber würdest du nicht auch sagen, ja, es wäre noch schlimmer, wenn das jetzt, weiß ich, mit zeitgemäßen Kameras gedreht wäre?
Nee. Sorry, aber das, nee. Der Typ ist halt keine 17, 18.
Ja, egal, muss man sagen, Rühmann war auch schon 42 beim Dreh des Films.
Ja, ich meine, es ist natürlich so, wie, das ist ja eigentlich.
Sind aber auch erst, alle nicht mehr 18, ne?
Das ja, ist auch, das ist ja auch ein vergleichsweise junger Trend, dass Leute, die halbwegs im richtigen Alter sind, heutzutage auch tatsächlich Leute in der Schule spielen und Teenager.
So, und irgendwie sorgt er für Gelächter, trägt ja auch seine Primaner-Mütze. Es gab übrigens diese Schülermützen in Deutschland ab den 1870er bis in die 1930er Jahre. Das war also auch, als der Film rauskam, dann auch schon gar nicht mehr, die wurden gar nicht mehr getragen zu dem Zeitpunkt.
Ja, passt ja.
Und jetzt sehen wir Professor Krei, auch bekannt als Schnauz, der übrigens auch im Dritten Mann mitspielt und den Dr. Winkel dort spielt. Da auch Graffiti an der Wand, sehr interessant. Man weiß nicht genau, was es eigentlich für eine Schule ist, ob es jetzt nicht gute sein soll, weil die Professoren dann doch sehr anspruchsvoll sind, aber irgendwie gibt es auch Graffiti an den Wänden, also Zeichnungen. Es ist ein bisschen widersprüchlich alles irgendwie.
Achso, ist das Professor Krei oder ist das?
Das ist Professor Krei, ja. Den man auch Schnauz nennt. Ja, und der Schüler neben ihm mit der Seite geboxt. Pfeiffer mit 3F. Ja.
Ah, diesen Witz aber mit 3F, ich glaube, den haben wir früher, glaube ich, in der Schule auch manchmal irgendwie gemacht bei irgendwelchen Sachen.
Ah. Also er scheint ja irgendwie nebenbei auch noch so als Forscher unterwegs zu sein, ne? Wenn er auch so Bücher dann schreibt und publiziert über den Lehrkörper.
Ja gut, sind ja auch alles Leute, die akademische Titel haben, ne?
Ja, er ist ja auch Professor.
Genau.
Klar, ja. Ja, also ich finde die Sprachweise sehr interessant. Das ist halt sehr übertrieben, mit viel Pathos. Ja.
Man kann natürlich jetzt drüber streiten, ob da so eine gewisse Anti-Intellektualität des NS-Regimes rauskommt, ne?
Ja, das wird quasi eine riesen Staatsaffäre. Jetzt möchte er natürlich den feststellen, der diese Papierkugel geworfen hat.
Ja.
Und so kriegen die Sturm natürlich dann auch rum. Auf ja. Diese Art und Weise. So, und das wäre jetzt Rosen. Der hat das ja eigentlich zu verantworten. Ja. Er wurde quasi von der Klinge natürlich jetzt gerettet. Was haben die denn eigentlich genau durchgenommen?
Ja, wie man Schuldige findet. Und den Titel seines Buches.
Ja, stimmt. Ganz tolle Kamerafahrt, ne? Durch sein Regal jetzt.
Ja, das stimmt. Sie sollen aber nicht denken, okay, ich werde es mir abgewöhnen.
Er denkt ja immer noch.
Also dialogmäßig ist das schon ziemlich gut, ne?
Ja. Man merkt aber auch, der Rektor hat irgendwas Widersprüchliches, ne? Das heißt immer, sie sollen aber nicht denken, hören sie auf zu denken. Mhm. Und danach halt, aber jetzt ziehen sie doch damit sie denken. Also fangen sie gefälligst an
ja,
zu denken.
Ja, ja.
Das ist schon. Und das zieht sich ja durch seinen Charakter auch später noch in anderen Szenen.
Ja.
Also. $65 die Woche, nein, pro Monat. Und mit der Witz funktioniert auch heute noch. Also gerade, wenn man so in Großstädte zieht und dann Preise sieht. Ja, wollen wir vielleicht kurz über den über das Drehbuch um Heinrich Spörl sprechen. Wäre es eine gute Stelle?
Ja, sehr gerne.
Und zwar hatte er ursprünglich, also Heinrich Spörl war eigentlich gar kein Schriftsteller ursprünglich, er hatte nämlich in Düsseldorf eine Anwaltskanzlei, die aber eben nicht so richtig gut lief und träumte eigentlich immer davon, Schriftsteller zu werden. Und er hatte dann Kontakt mit einem Kabarettisten, der Kontakte zur UFA hatte, ja, nämlich dem Hans Reimann. Und dann haben die beiden zusammen an einem Drehbuch für einen Film gearbeitet, nämlich So ein Flegel, der dann auch verfilmt wurde. Und in der Zwischenzeit, währenddessen hat aber auch dann der Spörl nochmal das Drehbuch als Roman rausgebracht. Und er war dann beim Film gar nicht mehr dabei, bei dem Film So ein Flegel. Und ja, so kommt es halt dazu, dass dieser Film, den wir jetzt gerade sehen, der wurde 43 gedreht und es gab 10 Jahre vorher, 1943, eine andere Verfilmung, auch mit Heinz Rühmann in den Hauptrollen, ja, wo quasi das die Version des Drehbuchs ja mit Heinrich Spörl und Reimann zusammen verfasst wurde.
Ja, weil man sagen muss, das unterscheidet sich schon sehr stark von dem, was wir hier sehen. Du hast ja gerade gesagt, ne, Heinz Rühmann in den Hauptrollen, da gibt's noch einen
Bruder.
Also da tauscht er im Prinzip mit seinem Bruder, der tatsächlich zur Schule geht.
Ja.
Und das ist dann mehr so eine Art doppelte Lottchen-Nummer, die dann da abgezogen wird.
Richtig, genau, ja. Und das Interessante an dem Film ist wiederum, dass Heinz Rühmann eben beide Rollen spielt. Und es ist eigentlich nur durch das Schauspielern, man merkt, wer er eigentlich in jeder Rolle ist. Also sein jüngerer Bruder ist dann plötzlich am Theater und soll er dann die Regie führen. Und Dr. Pfeiffer ist dann plötzlich in dieser Schule.
Schöner Schnitt auch gerade.
Ja, wo wir gerade von Pyjamas sprachen, sehen wir eben im Pyjama im Bett liegen. Genau. Ja, und es kam dann auch zu einem Rechtsstreit, nämlich dann nach Spörls Tod. Heinz Reimann behauptet hatte, dass er der eigentliche Verfasser sei. Und es gab dann einen Rechtsstreit unter seinen Nachlassverwaltern vor Gericht, wer denn jetzt die Urheberrechte haben sollte. Und wohl auch einen Wikipedia-Krieg, wo es dann immer wieder zu Überarbeitungen und Veränderungen kam. Mhm. Das sind übrigens wirkliche mathematische Formeln, die hier zitiert werden. Das ist die BQ-Formel und den Tangens und der Tangenssatz.
Ich hatte es schon erfolgreich verdrängt.
Ja. Ja, und das Schützenfest wird auch noch wichtig werden später. Das kommt dann auch vor im Film. Ja, und der Ackermann, der ihm jetzt gerade den Mantel abnimmt, der hat ja anscheinend so eine sehr spezielle Rolle als, weiß ich nicht, Klassensprecher oder einfach auch nur Streber. Er nimmt eigentlich immer den Lehrern die Mäntel ab, nimmt auch Einträge vor im Klassenbuch. Es ist wirklich sehr interessant, diese spezielle Rolle.
Ja, das ist jetzt auch.
Ja, das mit der Dampfmaschine kommt auch in so ein Flegel vor.
Ja, aber eben da ohne diesen rheinischen Akzent.
Also ja, gut,
da,
ja.
Da fehlt der komplette Charme der Feuerzangenbowle eben so ein Flegel, weil es einfach, das macht es ja eigentlich im Prinzip aus, weil es dann so witzig wirkt. Mhm. Völlig übertrieben und ja, rheinisch oder kölsch. Das steht übrigens wohl auch so im Roman, also lautmalerisch in einem rheinischen
Dialekt. Ach so, Das ist eine relativ dynamische Kamera, ne?
Ja.
Ja, da wird Mühle gespielt, denke ich mal. Könnte das sein?
Wahrscheinlich, ja.
Und jetzt, ja, haben die wohl so Sammelkarten oder sowas? Weil er sagt ja, was gibst du mir für die Mecklenburg? Und die Mecklenburg, das könnte die SMS Mecklenburg sein, also ein kaiserliches Kriegsschiff, das 1901 seinen Stapellauf hatte. Also wir könnten dann schon davon ausgehen, dass es sich wohl um das Anfang 20. Jahrhundert, Kaiserreichszeit, handelt. Es wird nie explizit gesagt, aber es scheint wohl Anfang 20. Jahrhunderts zu sein.
Ja, guter Hinweis, Adrian.
Ich würde ja behaupten, dass das alles ins Leere läuft, den Film zeitlich zu verorten, sondern dass das einfach so ein Anytime-Kaiserzeit sein soll.
Mhm. Ja.
Ist auch sehr schön, wie er dann wirklich nachguckt, ne?
Ja.
Ob er ihn wirklich schon anhat.
Ich habe Zeit.
Generalanzeiger.
Ist natürlich jetzt wichtig für den Rest der Geschichte, dass die Mädchenschule eben direkt gegenüber ist. Das wird nachher noch wichtig.
Mhm.
Jetzt schreit natürlich Ackermann, Achtung. Mhm. Pfeiffer ist ganz überrascht, was da eigentlich jetzt los ist. Völlige Stille.
Mhm.
Und ich warte auf meinen Schuh. Ja, und plötzlich fährt sich der Schuh ganz schnell.
Ja. Kommt die Professoren eigentlich nur für die eine Stunde jeweils immer in die Schule? Weil die immer mit ihren Mänteln und allem kommen.
Ja, es wirkt so.
Ja, das ist überhaupt seltsam, weil nämlich die trinken ja die Feuerzangenbowle am Anfang, aber hier scheint es eher Sommer zu sein. Das merkt man auch danach bei den Außenaufnahmen. Mhm. Das ist dann nicht ganz logisch.
Ja, vielleicht haben sie ihn ja zum neuen Schuljahr angemeldet oder so.
Gut, er kann nicht wissen, wie Kai richtig heißt, er hat ihn auch Schnauz. Er schaut sich um, aber es lacht halt gar keiner. Mhm. Krieg oder Frieden?
Mhm.
Also, ja, Dr. Brett fällt schon so ein bisschen aus dem Rahmen gegenüber den vorherigen Lehrern, also Bömmel und Kai. Denn da wird gar nicht gelacht, es ist Disziplin, es ist Ruhe. Und, ja.
Ja.
Ich glaube, das kennt auch jeder noch sehr gut, dieses ja. mit den Uhren blenden ja. In der Schule, ne?
Achso, ich dachte, du meintest dieses vorzitiert werden, obwohl der Lehrer sofort weiß, dass man keine Ahnung hat.
Nee, das gar nicht so. Aber dieses Spiel mit dem Licht.
Ja, doch, das kennt man. Und das ist dann wiederum richtig, witzigerweise. Mhm. Nee, 2 kriegt Pfeiffer. Dr. Brett ist eben auch natürlich sehr clever. Ne? Er kennt halt erstmal allen Wassern gewaschen, er kennt alle Tricks.
Ja, also die Rolle von ihm ist auch so ein bisschen, ob die sozusagen auch, die soll ja, die ist wahrscheinlich auch ein bisschen Vorgabe vom NS-Regime, ne?
Ja, denke ich auch. Kommen wir auch noch zu, denke ich mal. So, hier in der Szene ist sehr interessant. Wir sehen ja hinten in den Fenstern, das scheint ja eben eine Stadt oder eine Landschaft zu sein. Und das ist wohl Ellwangen. Das ist eine Stadt, die zwischen Stuttgart und Nürnberg liegt. Und deswegen hält sich also sehr hartnäckig das Gerücht, das wohl auch im Ellwanger Gymnasium gedreht wurde. Das ist aber falsch. Und es hätte auch keinen Sinn gemacht, dass die komplette Filmcrew dann da aus Berlin umzieht. Es ist aber halt so ein Gerücht, das irgendwie dann auch von der Stadt selber oder von gewissen Reiseführern dann auch weiterhin existiert, weil die auch dann Führungen anbieten. Aber es wurde also komplett in Babelsberg gedreht und die Schule ist auch ein, also die Außenaufnahmen sind auch ein Modell gemacht worden. Also es ist so eine Legende. Also Ellwangen hat da gar nichts mehr zu tun, außer dieser Aufnahme, der halt hinter die Fenster geklebt wurde.
Ah, okay, es ist interessant, ja. Ich muss.
Die sehen wir nachher nochmal, ja. dieses Bild.
Okay. Ich muss aber so generell auch sagen, ich finde, dass die, also die Sets sehr echt aussehen. Also so von den Orten. Also man sieht gar nicht so, dass es Studio ist, ne? Auch gut, er ist noch im Stimmbruch.
Ja.
Und da sehen wir Eva zum ersten Mal. Mhm. Das ist natürlich schon eine Satire, dass wir ihn jetzt hier in dieser Galerie sehen, wo dann halt ein Porträt von ihm hängt und ihn alle anhimmeln.
Auch ein schöner Schnitt.
Ja.
Ich finde, es ist toll, diese Szene, weil die Lehrer unter sich können diskutieren, dass es eigentlich alle sehr schwierig finden, in der Oberprima zu unterrichten und gerade mit Pfeiffer ihre Schwierigkeiten haben. Und das ist eigentlich fast eine Überlegung generell zum Lehrerberuf, weil das ja eigentlich immer so eine Illusion ist, eine Machtillusion, die man da hat. Und das gelingt eben halt manchen Lehrern besser als anderen.
Ich finde auch generell, ne, diese die Komposition ist ziemlich gut, ne? Also, dass die Erklärung hier direkt in die Szene wieder überführt.
Ja, das stimmt.
Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und das ist an einigen Stellen so, ne?
Ja, es geht sehr flott von einem. Ja, stimmt, von einer nächsten Szene, ja. Nur einen winzigen Schluck.
Generell, ne? Das ist ja schon ein Drittel des Films durch.
Ja. Wir sehen übrigens jetzt hinten an den hinter der Fensterscheibe, das ist die gleiche Ansicht von Ellwangen. Mhm. Das sieht man wohl an dieser Kirche mit den zwei Türmen, das soll wohl Ellwangen sein. Mhm. Das gleiche Bild wie vorhin im Musikzimmer.
Ah, okay.
An der Tafel steht natürlich auch die alkoholische Gärung angeschlagen. Ja, das ist jetzt der Streber der Klasse, Ackermann, der den Ernst natürlich nicht mitmacht hier, ja. Sehr ernst spricht. Und dann macht er eben doch mit.
Ja, weil er von hinten diesen Stoß kriegt, ne?
Genau. Was ist denn los? Fusel.
Heute wäre so eine Szene, glaube ich, Slapstick, ne?
Damals nicht.
Ja, also ich finde, da geht schon richtig ab in der Szene. Also auch später noch, was gleich kommt. Also
aber auch schön, wie hier, sag ich mal, alle Varianten des Alkohols sozusagen ja. Zusammengeführt werden, ne?
Stimmt. Schaut sich auch noch um. Ja, er zieht die Hose aus und weiß nicht genau, warum am Anfang, um sich aber schlafen zu legen. Also ich finde, es geht schon ab in der Szene. Ja. Es ist, werden ja, einige Register durchbrochen.
Das Schöne ist, dass er jetzt total nervös ist und auch erstmal probieren muss.
Ja. Ich meine, es sind ja schon witzige Lehrmethoden, dass er da den Schülern diesen Heidelbeerwein gibt. Ich meine. Ja, und der Rektor hört jetzt dieses Giole.
Ja. Und kommt natürlich rein.
Ja, da gibt es erstmal gar keine Reaktion auf seinen Eintritt.
Vielleicht das Schöne ist, dass Pfeiffer sich das ja natürlich auch erlauben darf, ne?
Ja.
Dieses,
Ja, sie wissen ja, jetzt kriegen sie nicht mehr den Ärger.
Ja.
Ja.
Also als gute Deutsche haben wir guten deutschen Wein getrunken. Also das ist natürlich dann schon der Sprachgebrauch des Dritten Reiches.
Ja, ja,
also
ja.
Da merkt man das dann schon so an so gewissen Sätzen. Ja. Ja.
Ist mir ein Rätsel.
Jetzt gibt er ihm auch diesen Schluck. Und ich finde, da wird es sehr interessant, weil es natürlich auch für die Schule dann irgendwo auch ein Problem werden könnte, wenn alle betrunken nach Hause kommen. Mhm. Und da merkt man den Film, er ist eine Komödie, aber es ist dann schon irgendwie auch auf mehreren Ebenen interessant. Es geht dann auch um die Schule an sich als Institution.
Mhm. Ja, das war ja nur auch ein Problem. Ne? Das hätte den Film ja die Freigabe gekostet,
Ja, und jetzt macht Hans auf dem Absatz kehrt. Er wollte eigentlich gehen, aber er hört halt, dass es jetzt für Professor Krey dann doch schwierig werden könnte, was er gerade von dem Rektor Ärger kriegt. Und ja, weil er natürlich auch erwachsen ist. Ne? Irgendwie merkt er, dass der Spaß dann auch vorüber ist, wenn dann Professor Krey irgendwie dann seine Karriere dann ja, das ein Risiko werden könnte.
Ja.
Und ist dann doch eingesteht. Deswegen ist er jetzt in diesem Schülerknast sozusagen, in dem Karzer.
Ja. Hinten an der Wand steht auch Emily. Und noch ein paar andere Kritzeleien, die ich jetzt nicht...
Ja, man kann übrigens in Heidelberg einen echten Karzer besichtigen.
Ah, ja.
Inklusive der Malereien, ja. Der unter Denkmalschutz auch steht.
Ah, ja. Ja, jetzt rauchen die Mädels von draußen durch das Schlüsselloch.
Durch das Schlüsselloch, genau.
Aber das ist natürlich auch hart gesagt, ne?
Es ist schon derbe.
Es ist schon
nichts von hinten, nichts. Also,
ja.
Ja, und jetzt kommen die rein und präsentieren sich dann so. Also, es gibt dann schon ein sehr seltsames Frauenbild in diesem Film, aber das kommt
ja
auch.
Ja, gut, das,
ja.
Ich würde sogar fast sagen, das ist für NS-Verhältnisse sogar fast schon eher ein ziemlich aufgeschlossenes Frauenbild. Also.
Aber auch interessant, dass die irgendwie von außen den Karzer aufmachen können, ne?
Ja gut, das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Also ich meine, wenn er von innen, würde ich es ja noch komisch finden. Aber
vielleicht hing ja irgendwie der Schlüssel auch an der Wand.
So,
das
ja,
kann ich auch vorstellen. Ja. Ne, weil, ja.
Oder vielleicht ist da nur ein Riegel oder so. Ne?
Stimmt, ja. Gut, jetzt sieht man ausnahmsweise mal, dass die anderen Schüler auch ihre Primaner mitbetragen. Das ist eigentlich auch die einzige Szene. Ja, wir können vielleicht mal ganz kurz sagen, der Film wurde ja 1943 gedreht, also mitten im Krieg. Und die Premiere war dann am 28. Januar 1944 in Berlin. Und zwar am Vormittag, weil es nämlich in der Nacht zuvor noch einen schweren Bombenangriff gegeben hatte.
Ah, ja.
Also wirklich mitten im Krieg.
Ja.
Also irgendwo auch Eskapismus natürlich, dass man so eine Komödie anguckt. Fand ich sehr interessant. Und hat dann auch da in dem Jahr, 1944, wurde in Deutschland von 20 Millionen Menschen gesehen, dieser Film. Also finde ich auch dann schon eine wirklich Riesennummer, Riesenerfolg natürlich dann.
Ja, da würde ich direkt mal auch die Frage an euch beide richten. Ja. Was glaubt ihr denn, warum hat dieser Film, sage ich mal, auch als Kultfilm auch dann, sage ich mal, auch bis heute für uns überlebt?
Das ist eine schwierige Frage. Also zum Ersten, ich glaube, dass das Genre des Schulfilms ist ja bis heute irgendwie auch sehr... Es gibt ja immer noch neue Verfilmungen, die halt in Schulen spielen. Das kennt irgendwie jeder. Man kann sich dann reinversetzen. Man kennt seine eigenen Geschichten. Man denkt daran zurück. Man hat so ein bisschen Nostalgie. Mhm. Ja, und vielleicht irgendwo auch diese Anytime-Kaiserreichszeit, meinte ja auch Markus schon. Wo man es irgendwie nicht genau weiß, ist so eine heile Welt von früher. Und deswegen ist es so ein bisschen zeitlos. Was meinst du denn, Markus?
Ja, einmal das, dann darf man auch nicht vergessen, dass der Film ja definitiv sicherlich nicht von den Alliierten irgendwie beanstandet wurde. Ne? Also der war also quasi immer verfügbar. Auch das ja eine Sache. Dann Heinz Rühmann ist halt ein Riesenstar. Ne? Das muss man auch bedenken. Die Vorlage war vielleicht sogar einigermaßen populär.
Ja.
Und ja, und dann eben das, was ich ja auch schon mal gesagt hatte, dass der Film offensichtlich ja in zumindest in bestimmten Milieus ja durchaus besondere Bedeutung erlangte, wie eben studentischen Milieus.
Hier sehen wir auch den Polizisten mit einer Uniform, mit der Pickelhaube irgendwie, also auch wieder aus einer völlig anderen Zeit, die auch damals schon, ne, 1943 völlig antiquiert war. Also da trug man diese Uniform nicht mehr. Ja.
Also und
jetzt mal zurück zum
vielleicht auch, weil das etwas war, worauf man sich auch mit der mit der Nachkriegsgeneration einigen konnte. Ne? Der ja, ist wurde unverfänglich.
Ein Generationenfilm. Und es war ein Generationenfilm. Die haben vielleicht auch irgendwie dann die Großeltern oder Eltern gesehen. Und den kann man sich auch dann nochmal zusammen angucken.
Ne, also der Film hat, als der Film dann im Fernsehen gezeigt wurde, 69, hat er eine Einschaltquote in Westdeutschland von 53% gehabt.
Ja. Und den haben dann auch wieder 20 Millionen gesehen. Interessanterweise. Am 26. Dezember 69. Mhm. Interessanterweise in der DDR, 5 Jahre vorher, am 28. Dezember 1964. Also auch da war der Film populär. Sowohl im West- als auch Ostdeutschland.
Das heißt im Prinzip, mit diesen Erstausstrahlungen hat es der Film auch als Dezemberfilm direkt geschafft.
Mhm. Ja.
Ja.
Also im Prinzip kommt die Kreuzang wohl ja nur am Anfang vor, ja. Muss man ja auch sagen.
Wobei der Film ja im Januar damals dann auch Premiere hatte, ne?
Also stimmt, ja.
Ist jetzt nicht so ein weiter Take zu behaupten, dass der Film vielleicht mal sogar ursprünglich für Dezember geplant war.
Ah ja, ja klar, ja. Mhm. Ja, aber ich finde die Idee ganz gut, den sozusagen als Brücke zwischen den Generationen auch zu sehen.
Professor Krall zeigt auch den Schülern auch, ja, geht doch bitte. Und die Lehrer sind irgendwie auch ganz entzückt, dass heute keine Schule ist. Also das ist irgendwie auch sehr interessant. Mhm. Und ich fand gerade eben auch die Kameraführung ganz toll, dass wir quasi durch dieses Gitter die Gesichter der Pfeiffer und seinem Schulfreund da sehen.
Ist natürlich super, dass eigentlich alle außer Knauer irgendwie mitkriegen, dass irgendwie nichts stattfindet heute.
Ja, also schon früher da, oder vielleicht wohnt er irgendwie auch, vielleicht hat er seine Wohnung auch in der Schule. Das kann natürlich sein, das gibt es ja in älteren Schulen dann manchmal.
Ja.
Ja, und ich finde, jetzt merkt man an der Szene halt schon, dass es ein Studio ist. Und das ist halt der gleiche Gang, der jetzt gleich dann dreimal vorkommt. Und auch das gleiche Treppenhaus, das dann immer wieder rauf und runter läuft.
Ja.
Eben der gleiche Gang, halt nur mit ein paar
bisschen was reingestellt, ne?
Schränken, genau. Ja.
Ja, aber während hier auch Knauer, sag ich mal, entsetzt feststellt,
dass hier den Schrank
ja,
auf,
genau, anstatt, ja, anstatt. Dass einfach alles leer ist, auch das mit dem Schrank, das ist natürlich richtig super. Vielleicht die Frage an dich, Markus, wie sieht es denn eigentlich so Preise und Auszeichnungen bei dem Film aus? Haben wir da was?
Nee.
Gut, das war kurz und knapp. Hätte mich auch irgendwie gewundert, denn
also das Einzige, was ich habe, ist, dass Hitler sagte, dieser Film ist sofort für das deutsche Volk freizugeben.
Er hat ihn aber wohl selbst nicht gesehen, hat wohl Goebbels gesehen mit seinem Stab. Mhm. Und Hitler wollte halt nur von Goebbels wissen, ist das ein Film zum Lachen? Ja, okay, dann ist er sofort
Nee, das lief über Göring.
Aber Göring, Entschuldigung. Jetzt hier ein toller Schnitt. Mhm. Er schaut aufs Schild und das Schild an der Hand.
Ja, das ist auch wieder das Großartige eigentlich an diesem Film, ne? Dass eigentlich die Übergänge alle richtig gut gemacht sind. Ne?
Ja.
Aber diese Sache mit der Freigabe ist eigentlich ganz interessant, weil es auch viel aussagt darüber, wie dieses Regime funktioniert hat. Weil der Reichserziehungsminister wollte nämlich den Film verhindern.
Ja.
Die Freigabe.
Ja.
Weil er die Autorität von Schule und Lehrern gefährden würde.
Ja.
Und Rühmann selber ist persönlich dann zur Wolfschanze wohl gegangen, um über Göring den Film an Hitler ranzutragen. Und Hitler hat dann der Überlieferung nach Göring gefragt, ob der Film zum Lachen sei. Und Göring meinte, er hat selbst mehrmals lachen müssen. Und dann kam eben, ne, dann ist der Film sofort für das deutsche Volk freizugeben.
Ja.
Und dann ging das wiederum an Goebbels, in dessen Aufgabenbereich das ja wiederum lag. Und der sorgte dann dafür, dass der Film freigegeben wurde. Und 3 Tage später war dann die Premiere.
Jetzt mal kurz zu der aktuellen Szene. Vorhin sagte ein Lehrer, meistens findet sich auch ein lieber Freund. Also der dann quasi denunziert oder halt den Schuldigen anzeigt. Mhm. Und das Interessante ist eben, dass Dr. Brett dann eben doch dagegen ist. Er meinte, ich hoffe, dass dann dieser Freund nicht auf unserer Anstalt ist. Also er hat dann doch irgendwie auch dann schon so eine zweideutige Rolle. Mhm. Dass er dann das dort nicht gut findet, wenn man dann doch irgendwie bespitzelt und denunziert. Ja, und Bömmel findet dann hier eine Lösung.
Ja,
und zwar
ja, eine gesichtswahrende Lösung, ne?
Genau, so eine Pseudobaustelle. Mhm. Ja, der Rektor überlegt natürlich, ob es natürlich doch eine Lösung sein könnte.
Folger ist ja jetzt auch sein Buch wieder erwähnt.
Ich finde aber irgendwie, dass sein Anzug auch ein bisschen wie eine Uniform wirkt von Dr. Brett, oder? Also gerade mit diesem Gurt.
Ja, sagen wir es mal so, er könnte relativ schnell auch an die Front wechseln.
Ja.
Und wenn ich mir so den Rest des Kollegiums ansehe, wäre er ja auch der naheliegendste vom Alter her, der noch eingezogen werden könnte.
Stimmt. Ja. Ja, das war auch wieder der Rektor, der erst sich völlig darüber aufregt, wie kann man denn in dieser Runde sowas äußern, so eine Idee, das geht doch nicht, und dann doch sich da anschließt. So, und jetzt eckt Pfeiffer hier zum ersten Mal mit Rosen an, weil nämlich Rosen ihn dann doch anzeigen möchte. Mhm. Dann haben die halt auch ein bisschen Streit zum ersten Mal. Es geht da um Mut und wer auch so der größte Lümmel ist anscheinend in der Klasse. Mhm. Also irgendwie ist es ihm peinlich, glaube ich. Ne? Er schaut die Klasse gar nicht an. Mhm. Er schaut auch gar nicht auf. Jetzt kann er ihn nicht mehr. Kann er nicht mehr lange ignorieren. Jetzt muss er mit ihm reden.
Auch eine super Ansage, ne? Machen Sie Zwästigkeiten auf dem Schulhof aus.
Und besser noch auf der Straße. Also versucht ihn mit allen Mitteln abzuwimmeln.
Ja, ja. Schon mehrere Taktiken. Vor allem auch dieser typische Genitiv-Dativ-Dings, ne? Also ja, das ist halt schon schön, rein. Ja.
Ja, und es ist ihm so peinlich, dass er natürlich dann auch ne, den Blick senkt. Ganz tolle Einstellung jetzt, wie er auf ihn zeigt.
Ja. Wie er auch aufsteht jetzt, ne? So schnell. Ja.
So, und Ackermann, ne, als Klassensprecher soll es auch ins Klassenbuch eintragen, dass hier gestört wird von Rosen. Das passt natürlich gut jetzt, das Zitat jetzt hier, ne? Das war kein Heldenstück.
Ja.
Wo er auch so auf ihn zeigt, die quasi anklickt, weil er ja weiß, dass er es im Prinzip war. Ja. Es aber nicht so direkt zugeben möchte.
Da war ein relativ harter Schnitt, ne?
Ja, stimmt.
Ja, der das Lachen ja noch nicht mal. Ja.
Stimmt. Ja. Aber wir wissen ja, dass er Schriftsteller ist. Das ist das Witzige daran, dass er eben nur in Deutschland so extrem schlecht ist. Ja. So, jetzt taucht natürlich die Marion zum zweiten Mal auf in diesem Film, also seine Frau aus Berlin, die ihn da ausfindig gemacht hat und jetzt beim Gasthof Axmacher vorstellig wird. Und warum ist dieser Junge da jetzt nicht in der Schule? Das ist, finde ich, ganz erklärt.
Ja, gute Frage. Es ist halt auch gut, dass er auch weiß, dass gerade große Pause ist.
Ja, deswegen, er
Ja,
sollte wohl eigentlich noch in der
überhaupt,
Schule
überhaupt.
sein, aber ja. Oder vielleicht gab es da auch keine Schulpflicht, Samstag. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein.
Doch,
Was
Schulpflicht
macht er
gab es
eigentlich?
eigentlich schon.
Ja.
Aber ich glaube, das soll einfach ein Gag sein.
Ja. Was macht er eigentlich jetzt hier sauber? Sind das Tintenfässer oder was soll das sein?
Gute Frage.
Es werden wohl keine Muscheln sein. Das würde mich jetzt überraschen
Ja.
in dieser Schule. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, und hier prügelt sich dann Pfeiffer mit Rosen. Wir haben ja in der vorigen Szene erfahren, dass sie angeeckt haben,
Ja,
bei der Geschichte
aber
mit
auch
dem.
schön, dass sie diese Prügelei mit dieser Distanz zeigen, ne?
Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine fragwürdige Szene, ne? Dass er sich da als erwachsener Mann mit einem Jugendlichen prügelt. Muss man ja auch mal ehrlicherweise
Ja,
sagen.
ja, ja.
Stimmt, ja. Das ist mir egal, schreibt ihr, was ihr wollt. Nee, nee, nee. Da mal reinkommen. Nee, nee, nee.
Wie sieht's hier aus? Schön, aber ich gehe mal selber gucken.
Ja, also sie wickelt ihn da schon so um ihren Finger, ne? Also er ist auch ganz entzückt. Nimmt die da an den Arm.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen alten Profs eigentlich alles Junggesellen sein sollen.
Ja, wirkt so, ne?
Ja, und da wirkt er so ein bisschen hellhörig. Aus Berlin, ja, so sehen sie auch aus. Und da wird es ihm ein bisschen zu bunt und dann geht er doch in seine Klasse zurück.
Hat er jetzt abgeschlossen?
Ja.
Das Bild, das da gehangen hat.
Ja.
Also er hat sich ja schon ein bisschen von ihr auseinandergelebt zu dem Zeitpunkt. Hat ja auch Eva kennengelernt. Ja.
Ist natürlich auch durchaus fragwürdiges Frauenbild, ne? Bei dem Mann kann man nicht unterscheiden, ob er Erwachsener oder Schüler ist, aber bei der Frau, das ist sofort die Tante.
Ja.
Ja gut, er hat sie auch so vorgestellt, ne?
Ja, gut, ja.
Ja.
Ja, ich meine, klar, da ist Suspension of Disbelief, aber trotzdem.
Und jetzt hier das Schützenfest, das wurde ja eingangs gesagt, dass es da ein
Ja.
Schützenfest gibt am Sonntag, ja. Hat auch sowas von der guten alten Zeit, ne? Wenn man das jetzt dann 44 sieht, nach dem
Ja.
Bombenangriff, hier
Ja.
so eine schöne Szene, wo alle draußen sitzen, in einem Café. Ja,
Ja,
es ist
war
halt schon irgendwo
halt.
auch Eskapismus, Unterhaltung und ja.
Ja, Ablenkung.
Die gute Zeit zurückdenkt. Ablenkung, genau. Mhm. Ja. Ja, ist er trotzdem höflich, ne?
Das wird ja auch von ihm erwartet.
Steht auf und grüßt, genau.
So, der Rektor geht jetzt rüber. Das ist super.
Er ist so wunderschön frech. Ja. Er nimmt ja auch den Platz jetzt ein, ne, von dem Rektor. Ja, da fehlen ihm auch die Worte, ne, weil es einfach so unglaublich frech ist.
Ja,
und,
ja, ja.
Na, vor allen Dingen wird er ja vor vollendete Tatsachen gestellt.
Aber seine Frau findet es wirklich toll, dass sie dann Komplimente bekommt. Und er versucht ihn natürlich abzuwimmeln. Ja. Hat er nicht Hausaufgaben vielleicht? Das hat sich auch nicht geändert. Mhm. Hausaufgaben morgen in der Schule machen. Deswegen ist es auch so eine Generation.
Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja.
Ja, das kennt halt jeder. Und es ist ja trotzdem noch witzig.
Ja.
Das ist irgendwie auch sehr schön, dass irgendwie jeder in sein Zimmer kommen
ja,
kann.
Ja, ja, ja.
Ja. Man sieht durch seine Frau hinten im Hintergrund im Bett liegen, die die beiden beobachtet. Es baut so eine richtige Spannung auf, ne? Das ist schon toll, toll gemacht.
Ja.
Ja, und er ist sie plötzlich da.
Ja. Yeah.
Tja, wer stellt hier wen vor? Das Interessante war ja beim beim Reinkommen, sagte einer der beiden, überhaupt, Weiber muss man schlecht behandeln, dann fressen sie aus der Hand. Und jetzt gleich ist es so, dass die beiden dann doch ganz brav der Marion die Schuhe zumachen. Also es war das doch so ein halbstarker Satz irgendwie. Sobald man dann vor einer Frau steht, handelt man dann doch anders. Also auch da wieder irgendwie interessant das Frauenbild.
Das ist halt auch wieder so, also das ist halt witzig, weil so eine Situation würde man auch heute noch in Filmen machen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man denkt, dass sie eben flagrant hier erwischt, aber es passiert ja eigentlich gar nicht.
Ja, genau. Es sieht nicht danach, sieht nicht so aus, wie es aussieht. Oder wie der Satz auch geht.
Ist doch meine Tante. Er sagt es übrigens zum zweiten Mal, er hat also recht. Mhm.
Das ist natürlich durchaus sehr meta jetzt gerade.
Ja, ja, mein Verleger, der Herr Minister, ja.
Genau.
Ja, auch mit Eskapismus und in Berlin gehen die Fälle schwimmen.
Ja.
Genau. Und er sagt ja selber auch, dass es eine Flucht ist vor der Welt, vor mir selbst, vor dir. Und das ist es ja auch. Das sagt er selbst dann auch. Und für die Zuschauer 44 eben auch. Das ist das Interessante. Ich finde ihn da noch irgendwie recht süß, ne? Also so lächelt bei, dass ihn albern findet. Also da wäre die Beziehung noch zu retten, glaube ich, in der Szene.
Also angesichts der Tatsache, dass er einfach abhaut, ohne jetzt zu sagen, dass er jetzt sich als Schüler irgendwo, ich weiß nicht, ob die Beziehung am Anfang des Films überhaupt noch zu retten wäre.
So, sehr anrührig jetzt wird er, wenn die Folge zugezogen, man kann sich vorstellen, was gleich passiert. Dann nutzt sie ihre Mittel sozusagen, wie sie selbst sagt.
Wer jetzt so tut, als ob er hier eine richtige Schulzeit verbracht hätte.
Ja. Er war ja vielleicht 2-3 Wochen da. Jetzt hören wir da von den Westgoten. Wirklich ein toller Einfall. Und dann läuft er einfach weg. Also man soll sie ja nicht sympathisch finden in dem Film, aber ich meine, es wird ihr schon sehr übel mitgespielt. Ne? Also muss man natürlich schon sagen, er haut einfach ab. Hatte irgendwie auch schon mehrere Liebschaften wohl ständig. Das wird ja am Anfang auch erzählt. Und dann entscheidet er sich kurzerhand dann doch hier zu bleiben. Und interessanterweise hat er auch dann sein Gepäck selbst getragen. Ne? Das dann quasi schnell laufen konnte. Also hat er nicht ihres getragen. Ja. Damit erklärt er jetzt, warum es zu spät ist, weil er Zahnschmerzen hat. Er hat ja mehrere Stunden dann verpasst durch diese Geschichte mit dem Umzug. vorsichtig hin.
Man muss sagen, er war aber ganz schön schnell beim Schreiben jetzt, ne?
Ja. Ja.
Ja. Das sind aber auch so Scherze, die hat ja aber jeder mal irgendwann gespielt, oder? Das ist dann in der Tafel, also nicht unbedingt so eine Klapptafel, aber erst wenn man diese aufklappt, ja, also so seitlich, dass dann da irgendwas steht oder ja, gemalt ist, also das kennt auch wirklich jeder. Ja. Und auch da wird es jetzt so eine riesigen Staatsaffäre.
Ja.
Schöner Schnitt jetzt hier von dieser Büste ja, auf den Direktor. Und da, auch da geht's wieder mit mega hohem, großen Pathos,
ja, ja,
sittliche Entgleisung in meiner Anstalt zu erleben.
Ja, es ist ja quasi Pornografie, was da zu sehen ist.
Ja.
Ja, ja, es war eine andere Zeit, klar.
Es ist auch wieder ein guter.
Ja, auch da, wie auch bei der Schildszene im Lehrerzimmer, ist er sehr froh darüber, wenn sich eine andere Lösung findet.
Ja, die, ja, die Scham, ja, genau.
Erspart oder, ja, also hat es da irgendwie so ein bisschen, ja, was widersprüchlich ist.
Ja.
Ne? Dass er auf der einen Seite zwar streng und gerecht ist, der Wahrheit verpflichtet, aber wenn es dann doch irgendwie eine Notlösung gibt, dann nimmt er die auch ganz gerne dankend an. Das ist sehr interessant an dem Rektor.
Irgendwie ist die Struktur der Stunden auch ein bisschen sehr unzusammenhängend, ne?
Ja. Total, ja.
Und ich finde, genauso lustlos wurde halt oft auch vorgelesen bei mir im Unterricht. Mhm. Da kann man sich gut reindenken. Ja, vielleicht nochmal ein kleines Detail, Anekdote zu dem Film. Und zwar sind die Filmrechte, also sehr interessant. Und zwar wird der Film ja oft an Unis gezeigt, um Weihnachten rum. Mhm. Also um diese Zeit aktuell. Und die Aufführungsrechte, die öffentlichen Aufführungsrechte, hat also eine Privatperson, und zwar die Kleinunternehmerin Cornelia Meyer zu Heide. Mhm. Und die ist nun in Münster im Vorstand der AfD. Das heißt also, wenn irgendeine Uni oder man das halt aufführen möchte, dann muss man an die halt Gebühren bezahlen.
Das ist nicht dein Ernst. Einem
natürlich, doch, ja. Die hat also eine eingetragene Firma, Goldie Film, die hat auch eine Webseite, und die hat also die Aufführungsrechte. Nicht die DVD und die Fernsehrechte. Die hatte mal die Kirchgruppe.
Ja.
Jetzt haben es die Filmjuwelen, aber eben die öffentlichen Aufführungsrechte hat halt diese Privatperson.
Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, und eigentlich gibt es ja auch ganz oft diese Filmrechte raus. Es gab aber wohl mal vom Deutschen Historischen Museum in Berlin eine Anfrage, ob man diesen Film im Rahmen einer Reihe zeigen wollte mit verschiedenen NS-Filmen. Und da hat sie das dann, diese Einwilligung, nicht gegeben, weil sie halt nicht wollte, dass der Film kritisch besprochen würde. Also sehr, sehr abgedreht.
Das ist ja abgefahren. Okay, ja.
Wundert mich, dass die Murnau-Stiftung sich den nicht geschnappt hat.
Ja, die hatte die nämlich auch. Also nach dem Krieg hatte die auch. Und dann hat aber die Kirchgruppe denen das abgekauft. Und dann hat die Kirchgruppe dann an diese Privatperson das verkauft, weil die im Unikino Göttingen diese Tradition etabliert hat, denen regelmäßig zu gucken. Mhm. Und natürlich hat da die Kirchgruppe wohl das Potenzial nicht erkannt, dass dann irgendwann plötzlich alle möglichen Unis das machen würden.
Ja.
Und ja, eigentlich schon irgendwo, ja, Unfall der Geschichte, aber ich denke nicht, dass das diese Person jetzt gerne nochmal verkaufen möchte, wenn die halt diese Rechte hat.
Oder hing das mit dem Zusammenbruch der Kirchgruppe zusammen?
Ah, das kann auch sein. Also auf jeden Fall gibt es halt diese Goldie-Film GmbH, und man kann das auch, der hat auch eine Webseite, man kann das auch alles nachlesen. Ich weiß nicht genau, ja, kann sein, dass es an einer Insolvenz auch zusammenhängen könnte, stimmt.
Mhm. Okay, ja, es ist ja interessant, dass dieser Film auch noch heute sehr viel, ja, Grund zur Besprechung irgendwie liefert.
Ja,
ne?
Ja.
Weiß eigentlich einer von euch, ob der Film auch im Ausland in irgendeiner Art und Weise bekannt ist?
Ja, also ich habe ja vor dem Film auf IMDb geschaut und ich finde, da gab es sehr wenig dazu. Er hatte wohl eine ganz gute Bewertung mit 7,7, aber also ich habe nicht wirklich viel dazu gefunden auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Markus, bei den Recherchen?
Ja, also die Trivia-Seite der IMDb hat zwei Punkte.
Ja, okay.
Also es ist das schon eher deutsches Phänomen, glaube ich.
Ja, okay, ja. Wieder sein Buch.
Einen Augenblick, ja. Sie sind zwar ein höchst mittelmäßiger Schüler, aber vielleicht trotzdem ein anständiger Mensch.
Ja, ja.
Wobei man sich dabei auch fragt, will er wirklich diese Eva jetzt retten vor ihm? Oder geht es darum, dass es die Tochter des Rektors ist? Das ist vielleicht eher vielleicht ein viel größerer Grund, als seinem Vorgesetzten. Man weiß es nicht so recht. Ja, und der Gag mit den Uhren, die gerade verstellt wurden, ist natürlich nachher auch nochmal ganz entscheidend für die letzte Szene in dem Chemielabor.
Wie alt soll Eva eigentlich sein?
16, das sagt sie, glaube ich, selbst dann auch.
Das ist natürlich auch so eine fragwürdige Situation.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir übrigens auch gedacht beim Gucken des Films, bei der Vorbereitung. Wir hatten ja auch schon Zurück in die Zukunft 1 besprochen, da ging es ja auch um eine erwachsene minderjährige Beziehung und jetzt hier auch wieder so ein Film. Also,
ja
gut, da ging es ja nicht um erwachsene Minderjährige, da ging es ja, die waren ja gleich alt, nur in unterschiedlichen Zeitebenen. Ne?
Ja, aber Marty war auch minderjährig, glaube ich.
Ja, aber die Mutter oder? Ja auch. Also das war ja die Vergangenheitsmutter.
Stimmt.
Okay. Aber das ist natürlich nochmal was anderes hier.
Mhm. Stimmt, ja, du hast recht. Aber auf jeden Fall auch hier eine problematische Beziehung, dass er sich halt in die 16-Jährige verliebt. Was aber irgendwie auch keinen so richtig stört, außer dem Fall, dass er halt ein schlechter Schüler ist und dann unter Umständen nicht für die beiden sorgen werden kann. Das scheint das größte Problem zu sein. Mit dem kannst du dich doch nicht vergleichen. Und jetzt ist es halt so ein bisschen so, man denkt, der Film wäre dann zu Ende, wenn er quasi alles offenbart.
Ja.
Sie lächelt auch so. Aber dann...
Jetzt ist so ein bisschen diese Aufklärung sozusagen, die ist irgendwie nicht so, hat nicht so funktioniert.
Ja, er könnte ja mal seinen Ausweis zeigen oder so, ne?
Mhm.
Oder seinen Einkommensteuerbescheid.
Ja, den wird er jetzt nicht so dabei haben, schätze ich, aber...
Nee, aber...
Irgendwie eigentlich auch komisch, dass so auf den letzten Metern noch so ein Konflikt reingeschrieben wird.
Mhm.
Ja gut, aber ich finde, das trägt dazu bei, dass immer Spannung entsteht in dem Film. Weil man eigentlich jetzt dachte, der Film ist vorbei, er hat ja alles
genau,
die sind verliebt. Und dann merkt man, sie nehmen sie
an. Ist das eine Synagoge oder was ist das für ein Logo da? Habt ihr das gesehen?
Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Ja. Ja, aber da war so ein...
es wirkt ein bisschen wie so ein Stern.
Ja, genau. Hinter seinem Kopf. Nee, richtig, richtig. Ja, hast du auch gesehen, ne? Ja.
Nee, das ist...
Aber ich glaube, das sollte irgendwie zur... Was ist das? Eine Apotheke oder irgendwas vielleicht?
Ich denke mal.
Also irgendwie so.
Aber du hast recht, es wirkt ein bisschen wie eine Gurke. Also er will jetzt rausgeschmissen werden. Ne? Das sagt er ganz klar. Das ist sein Ziel. Er hat genug von der ganzen Stadt. Eva will ihn nicht mehr. Nimmt ihn nicht ernst. Ja. Das will man auch nicht mehr heute so sagen. Ne? Es ist gerade 8 Uhr durch. Oder eher sagen, es ist jetzt schon nach 8 oder... Dieser unverschämte Lümmel. Stand wohl übrigens auch so im Buch mit den ganzen Lautmalereien. Also Lümmel mit Ö.
Okay, ja.
Ja.
Gab ja auch in den 70ern auch nochmal eine Verfilmung von dem Stoff, wo wir gerade von Lümmel sind, die ist aber mehr so an diese Lümmel-Filme angelehnt.
Ja, ich habe die 70er-Verfilmung nicht gesehen, aber die ist wohl mit Uschi Glas. Ich habe davon den Trailer gesehen. Ich fand, das wirkt irgendwie sehr gekünstelt, dass sie halt wirklich diesen Film eigentlich nachstellen. Da ist dann auch nichts Neues mehr wirklich. Ich glaube, deswegen ist es auch nicht so ein Klassiker geworden, weil, gut, es waren vielleicht die Schauspieler, die damals in den 70er Jahren bekannt waren, aber es hat halt nichts Zeitloses irgendwie, wie dieser Film.
Ja gut, wie gesagt, das wird ein Aufguss der Lümmel-Filme. Das war wahrscheinlich ein Versuch, da auf dieser Welle mitzureiten, ne?
Ja. Der Mann, der uns das Radium zeigt. Ja, das hatte mir übrigens, auch mal eine Mutter von einem Schulfreund gefragt, als ich bei ihm zu Hause war, ob uns unser Chemie heute auch das Radium gezeigt hätte warum wir so aufgedreht seien. Ah. Also es ist wirklich auch im deutschen Sprachgebrauch immer noch so eine Referenz, die man gerne mal bringen kann. Ja, die senken den Blick natürlich, die Mädchen, sind ja alles anständige Mädchen, ne? Im Kichern.
Das ist auch gut, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, und dann sich so die Haare so richten.
Ja, zurecht machen. Ja, genau. Also alle wissen schon von ihrer Beziehung, ne? Zwischen Pfeiffer und Eva. Also er schlägt jetzt noch irgendwas nach, obwohl er schon zu spät ist. Ne? Also gut vorbereitet sein ist noch wichtiger als...
Na, vor allen Dingen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Hälfte seiner Vorbereitung von der Haushälterin gemacht wird. Ne?
Ja, selbst der Kaffee wurde ihm ja angereicht von ihr. Ne?
Ist irgendwie auch sehr brav, wie die jetzt zusammen tanzen. Ne? Also das Fenster steht offen und die tanzen natürlich hier. Man sah übrigens wieder diese Schönenbergkirche aus Ellwangen. Deswegen glaubt man eben, dass es auch in einer kleinen Stadt spielt. Wo die jetzt die Instrumente haben, weiß man auch nicht so richtig.
Ja, das sind doch alles, aus dem Chemieraum, so. Die abgewandelt werden. Glaube ich zwar nicht, dass die sich so anhören würden.
Ja.
Soll das eigentlich der nächste Tag sein nach dem Streit?
Ich denke mal, ja.
Dann hat er sich aber auch verdammt schnell einen Bart wachsen lassen.
Ach nee, den hat er, glaube ich, angeklebt.
Ach so, okay.
Der angeklebt, weil er macht ja gleich seine sozusagen nochmal seine Verwandlung.
Ja.
Ne, das ist ja irgendwie auch sein Plan irgendwie.
Ja. Die Schüler merken es halt sofort.
Ja.
Das ist halt unglaublich komisch.
Ja.
Ich finde, es klappt aber eben auch nur, weil Professor Krei einfach so eine Witzfigur ist, oder? Also.
Ja gut, im Prinzip sind ja alle Lehrer Karikaturen in dem Film.
Das ist aber eben in dem anderen Film, so ein Pflege von 1934, eben nicht so, weil die Lehrer da irgendwie nicht so extreme Karikaturen sind. Deswegen finde ich den auch nicht ganz so witzig. Mhm. Aber hier natürlich klappt es. Mhm. Ja, und jetzt merken wir, warum er vorhin sagt, ausgerechnet heute ist er zu spät. Was natürlich Pfeiffer nicht wissen konnte, muss man natürlich dazu sagen. Er hat seinen Schuh natürlich wieder ausgezogen.
Ja, sehr gut, ja.
So, und die Szene ist natürlich die, die jetzt am meisten belangt ist, oder?
Ja, das ist die, ja, das ist jetzt, was du meinst, Adrian, ne?
Ja. Das wäre nicht der Fall.
Na, hier eine neue Zeit mit neuen Methoden und so, ne?
Neue Methoden, ja. Genau. Ja.
Junge Bäume, die wachsen sollen, muss man anbinden.
Damit sie sich nach allen Seiten ausschlagen.
Ja.
Ja. Gibt auch bei den Uni-Aufführungen durchaus auch dann Pfeif-Konzerte für diese Ausführungen. Ja.
Und ich finde, also der ganze Film über hat eigentlich Dr. Brett immer dieses Lächeln, ne, auf dem im Gesicht. Aber ich finde, es wirkt so ein bisschen sadistisch immer. Oder?
Ja.
Also, ja, ich würde ja passen.
Hat sowas. Ja. Mhm. Ich schmeiß das Ding da, die Tafel. Das ist ja übrigens auch ein sehr heftiger Schnitt vorhin, ne? Also aus der Szene.
Plötzlich. Ja.
Ja. Ja, und da begrabt schnell natürlich erstmal die Schüler so ein bisschen,
weil sie vorhin
angezogen sind. Ja. Jetzt werden die Türen hier aufgemacht für den Direktor oder für den Menschen vom Kultusministerium. Mhm. Ja, und er merkt es halt, ne? Den Ernst der Lage. Mhm. Also, als erwachsener Mensch, es kommt so ein bisschen durch.
Wissenschaft mit Humor gewürzt.
Gewürzt. Er hat halt diesen Sprachfehler.
Ja.
Wo ist denn eigentlich das, gibt's nicht auch irgendwo so einen Chemieprofessor, der auch immer so eine Art Feuerzangenbowle-Vorlesung vor Weihnachten macht, die auch so kultig ist? Freiburg oder so?
Weiß ich gar nicht.
Es gibt, also da ist der die müssen quasi fast das Audimax dafür jedes Mal machen, weil die halt so beliebt ist und da nicht nur die Chemiestudierenden kommen, sondern quasi immer die halbe Uni, ja. Mhm. Weil die halt so kultig sind und der da auch so, so Show-Experimente macht. So wie.
Ja, und es klappt eben erst auch. Ne? Mhm. Der Rektor hat auch hier wieder die Notlösung vorgezogen gegenüber der der wirklichen Lösung, indem man ihn anfleht, das Theater weiterzumachen. Und es scheint ja auch erst zu klappen.
Vielleicht ist auch gut, dass ihm erst jetzt
ja, merkt auch merkt, jetzt erst.
Ja, dass da die Mädels mit im Klassenzimmer sind.
Sehr modern, aber nicht schlecht. Ja, wir hörten vorhin auch von Pfeiffer in der Rolle des Professor Krei und wiederum war es ein Deutscher, der das und das erfand. Also auch da gibt es wieder so ein bisschen, ne, Patriotismus, Leid hier und da. wird das da eingestreut.
Weil auch, dass er extra so ein Notizheft dabei hat, ne?
Ja.
Sehr gut vorbereitet.
Aber der steht ja vor ihm, größte.
Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also das scheint wohl in verschiedenen Unis gang und gäbe zu sein mit diesen Weihnachtsvorlesungen in Chemie. Also das gibt's Bremen, Paderborn, Kiel, Leipzig, habe ich jetzt gerade mal eben so gesehen.
Und das ist wohl schon auch so ein Höhepunkt des Films, wie sich jetzt beide da bekeifen, gegenüberstehen.
Das ist halt auch gut, rufen Sie die Feuerwehr.
Der Richtige, der Richtige.
Das ist ja auch der Rat, den er vorher den Schülern gegeben hat.
Ja. Also es ist irgendwie interessant.
Hätte ja fast geklappt.
Wisst ihr was? Also jetzt hier kommt ja die Verwandlung, ne? Und er macht den Bart sogar auch ab. Stimmt. Aber interessant finde ich, dass in diesem Film sehr viel eigentlich so dieses keine Entscheidung treffen drin ist, ne? Mhm. So machen sie das unter euch aus. Gehen sie auf den Schulhof zum Prügeln und so. Und es ist eigentlich interessant, dass sie das durchgekriegt haben. Mhm.
Und dann läuft sie jetzt hier natürlich über diese Brücke rüber. Tja, der wollte wohl verhungern.
Er hat natürlich seine Verlegerabrechnungen.
Ja, und der Einkommensteuer ist natürlich auch heute noch sehr wichtig.
Ja, ja, genau.
Und das scheint sie ja besonders zu interessieren. Mhm. Und die stürzen sich natürlich dann darüber, über diese ganzen Dokumente.
Ein ungezogener Film.
Ah, durchbricht er jetzt da die dritte Wand?
Vierte Wand.
Ja, vierte?
Ja, ja.
Ach stimmt,
ja, er sagt ja schon, ne, das ist schon geschehen, der Film.
Ja.
Das heißt ja nur, das kann ja nur heißen, dass er jetzt über den Film
ja genau. Und jetzt die Blende.
Er spricht ja auch jetzt zu uns.
Ja.
Jetzt sind wir wieder an der Feuerzangenbowle.
Und eigentlich auch interessant, ne, dass am Ende diese Flammen von unten kommen, ne? Also wenn man das mal wirklich in die Zeit legt, ne?
Ja.
Also es ist schon. Ja, es ist schon irgendwie. Boah, es ist schon Wahnsinn irgendwie.
Unheimlich.
Ja, genau. Das ist echt unheimlich. Ja.
Ja, und ich finde das Ende irgendwie auch dann sehr abrupt, ne? Das dauert plötzlich nur so 10 Sekunden. Oder nicht mal.
Ja.
Und, und der Film ist vorbei. Und es war eigentlich alles nur ausgedacht und seine Fantasie im Prinzip.
Genau, ja. Wahnsinn. Ja, ihr beiden, vielen Dank, dass wir den heute zusammen gucken konnten. Gibt es da noch von eurer Seite aus Schlussworte zu?
Ich habe keins.
Ja, wir können vielleicht mal kurz darüber sprechen. Ja, wie wurde der Film wohl damals aufgenommen? Also 1944, klar, die Leute flüchten vor der Realität. Wir hatten ja gerade davon gesprochen. Vor der Premierennacht gab es einen schweren Bombenangriff. Ist natürlich irgendwo, man flüchtet in so eine gute alte Zeit. Und das Verrückte ist ja, es ist ja irgendwo auch so eine Fantasiezeit. Ne? Das ist ja, alles irgendwie heile Welt, die können mit den Lehrern machen, was sie wollen, die haben da Spaß und lernen eigentlich irgendwie auch nichts. Und es ist irgendwie alles dann doch alles witzig und es bleibt irgendwie alles ganz unschuldig und witzig. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass dann auch in dieser alten Fantasiezeit, die es ja so wahrscheinlich auch nie gegeben hat, dass die aber auch dann reformiert werden muss. Ne? Dass der Dr. Brett dann mit neuen Methoden kommt. Und da kann man sich dann auch denken, wenn man es jetzt ganz bis zu Ende denkt, okay, in der alten Zeit, 20. Jahrhundert, kommt ja mit neuen Methoden. Das führt uns dann irgendwie in die 30er und 40er Jahre, die Menschen diesen Film halt sehen, dann gerade durchleben. Aber wenn man das mal so bis zu Ende denkt. Es ist also schon, es ist jetzt nicht irgendwie offensichtlich, es trägt keiner jetzt irgendwie gewisse Uniformen oder so, es wird auch nichts direkt benannt, aber es ist halt sehr subtil in diesem Film. Ne? Yeah. Es ist halt kein Propagandafilm, aber es ist ganz klar in dieser Zeit.
Richtig, ich muss auch sagen, jetzt mir ist nochmal irgendwie doch, ich habe so den Eindruck, dass ich das Gefühl habe, dass doch denen vieles noch durchgegangen ist. Also an der Zensur auch vorbei. Also, weil ich fand den auf vielen Ebenen, also doch relativ direkt auch, also jetzt nicht, natürlich war auch die NS-Propaganda stellenweise wirklich sehr deutlich auch zu spüren, aber trotzdem so manche Punkte, wenn man das so auf so einer Metaebene sieht, habe ich gedacht, wow, also da ist richtig viel noch drinne. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Schlussfazit ziehen müsste, muss ich sagen, ich habe eigentlich im Moment eher so wieder mehr Fragen als Erkenntnisse, nachdem wir ihn heute nochmal zusammen geschaut haben. Aber deswegen umso mehr nochmal vielen Dank fürs Schauen mit euch.
Ja. Also vielleicht sollte man an der Stelle ja trotzdem nochmal sagen, der Film stellt ja trotzdem nichts in Frage.
Ja.
Also er ist nicht progressiv in dem Sinne. Ne? Es ist eine lustige Haha-Erzählung und es ist ein Schwank. Aber und gerade der Dr. Brett, der quasi so als der Nazi sozusagen fungiert, der wird ja auch in keinster Weise vorgeführt, sondern das ist, der scheint ja, der jüngste, gut, bestaussehendste und kompetenteste von den Lehrern.
Ja.
Stimmt, weil der eigentlich auch recht clever ist, ne? Er durchschaut die ganzen Tricks und, aber er ist irgendwie auch widersprüchlich, weil er dann doch gegen das Denunzieren ist plötzlich in dieser Lehrerzimmer-Szene. Also, es ist schon ein Film, finde ich, der sehr komplex auch ist. Also, es ist eine Komödie, klar, aber irgendwo ist da auch so eine kritische Überlegung zu der Schule als Institution irgendwo vorhanden, ne? Weil quasi der Lehrer irgendwie auch nur so eine Machtillusion hat, der Rektor ist irgendwie widersprüchlich und irgendwie auch lächerlich, wie er da so durch diese Gänge rumläuft. Mhm. Also es ist schon
das Anti-Intellektualismus.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht am ehesten. Ja.
Und damit ist er nämlich sehr wohl auf Linie.
Ja.
Das stimmt. Aber eben nicht wirklich disziplinär, aber es kommt ja dieser junge Lehrer mit seinen neuen Methoden, der das Ganze dann zurechtbiegen soll. Also, ja. Ja.
Ja, schön.
Also vielleicht nochmal ein kurzes Detail. Und zwar, warum sollte der Film erst nicht freigegeben werden? Da kamen wir eben nicht zu. Und zwar wollte das Erziehungsministerium in der NS-Zeit das nicht freigeben, weil die hatten damals einen riesigen Lehrermangel. Es wurden ja auch viele eingezogen. Und deswegen mussten dann viele Lehrer aus dem Ruhestand unterrichten. Und wie man auch gerade gesehen hat, die meisten Lehrer sind ja recht alt und deswegen fand man das keine gute Idee, die noch so lächerlich zu machen. Vielleicht hätten die auch eh so ein bisschen spezielle Akzente oder weiß ich nicht, irgendwelche Ticks und so. Also insofern war das auch mit ein Grund, warum der Film erst eigentlich nicht freigegeben werden sollte.
Ja, ist nochmal ein super Hinweis. Ja, finde ich gut, ja. Also wenn ihr beide sonst an dieser Stelle nichts mehr zu sagen habt.
Ich hab noch einen ganz kleinen Hinweis. Also falls jemand die Feuerzangenbowle liebt, ich würde auch den Film So ein Flegel empfehlen. Wir hatten ja vorhin schon von gesprochen. Ja. Es ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber ich finde Heinz Rühmann ist einfach wirklich toll. Also als Schauspieler, weil er eben auch dann hatten gerade gesprochen, er spielt dann sowohl seinen jüngeren Bruder, der halt dieser Lümmel ist an dieser Klasse, als auch dann den Dr. Johannes Pfeiffer, der auch so heißt, am Theater. Die beiden wechseln die Rollen. Das Schauspiel ist total toll. Die Lehrer sind nicht ganz so lächerlich, aber der Film hat trotzdem ein paar witzige Szenen. Also würde ich jedem empfehlen. Witzigerweise kommt da aber die Feuerzangenbowle überhaupt nicht vor. Mhm. Also es gibt nie eine Szene, es geht da wirklich nur um diese Verwechslung.
Ja. Deswegen heißt er ja auch nicht ganz so. Witzig.
Richtig, genau, deswegen heißt er auch so ein Pfleger. Aber er bandelt eben auch mit dieser Eva an, die Direktors Tochter ist. Also ist ganz witzig, falls jemand die Feuerzangenbowle kennt und liebt, vielleicht mal diesen Film zu gucken.
Und 10 Jahre früher war der Wechsel, die Verwechslung für Rühmann als Schüler ja vielleicht noch ein Ticken glaubwürdiger.
Ja, genau.
Klasse. Also ich würde gerne noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass I Went to Films eine Produktion von Martin Bornemeier ist. Also wenn ihr unseren Podcast oder auch andere Produktionen von mir unterstützen wollt, dann geht auf martinbornemeier.de. Dort findet ihr weitere Informationen. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, nämlich, dass wir euch allen frohe Weihnachten wünschen.
Genau.
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.